Ich freue mich ja immer wie ein Schnitzel, wenn ich die Folgen, die ich aufgenommen habe, die Interviews, die Gespräche nochmal anhöre und feststelle, wie viel wir gelacht haben, wie viel Spaß wir hatten und wie locker dieses Gespräch war. Nicht nur vor 2 Wochen mit dem lieben Cem Ali Gültekin, falls du die Folge noch nicht gehört hast, hol's auf jeden Fall nach, sondern auch in dieser Folge mit meinem wundervollen Gast. Wir haben nicht nur wahnsinnig viel gelacht, uns unglaublich viel ausgetauscht und in Erinnerungen geschwelgt. Nein, wir haben auch wichtige Themen besprochen, wie unter anderem KI in der Sprecherbranche alles verändern wird. Dies und viele andere Themen in der heutigen Folge. Viel Spaß bei der neuen Folge Tacheles meets Rampenlicht. Tacheles meets Rampenlicht, der Podcast, der das Scheinwerferlicht auf die echten Geschichten wirft. Große und kleine Bühnen, große und kleine Ideen und das, was wirklich dahinter steckt. Ich bin Sonja Gründemann und hier wird Tacheles geredet. Bereit? Na dann los! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tacheles meets Rampenlicht. Und heute sitze ich hier mit einem, wie beschreibe ich ihn am besten?
Oha, jetzt bin ich gespannt.
Jetzt geht's los. Also, geschätzter Kollege natürlich in allererster Linie, aber mittlerweile auch guter Freund, kann man glaube ich so sagen.
Ich denke schon, ja.
Weil wir mal vor einiger Zeit zusammen tatsächlich eine Talkshow versucht haben ins Leben zu rufen. Aber er ist natürlich noch viel mehr als das. Er ist nicht nur ein begnadeter Sprecher auf den deutschen Bühnen, auch nicht wegzudenken. Sprechen, Hörbücher, alles mögliche, Synchronisation. Da bist du wirklich ein wilder Vogel, würde ich sagen, der in vielen Produktionen unterwegs ist. In der Fernsehlandschaft bekannt, damals durch eine Sendung bekannt geworden. Aber du hast viel, viel mehr gemacht. Es ist Wahnsinn. Zuletzt warst du sogar bei Helene Fischer.
Ach, das ist ja schon über ein Jahr her.
Ja, das stimmt, aber ich hatte gerade das Thema vorhin im Gespräch. Und du bist einfach ein Tausendsasser. Du hast kürzlich Theater gespielt und. Und bevor ich euch jetzt auf die Folter spanne, mit wem ich heute hier Fantastisches reden darf, mit dem wundervollen Tetsche Mierendorf.
Wuhu! Dankeschön.
Ja, schön,
wow, was für ein Intro. Dankeschön. Aber jetzt muss ich mal einhaken. Du hast gesagt, wir haben versucht, eine Talkshow.
Naja, wir haben sie gemacht.
Also wir haben 10 wundervolle Folgen produziert.
Das stimmt. Du hast recht. Wir haben uns ein bisschen mehr Erfolg gewünscht. Ich glaube, so kann man sagen, oder?
Das war ja so ein Verlegenheitsprojekt während Corona. Wir haben gedacht, wir müssen irgendwas machen. Und das war ja total lustig. Wir hatten super schöne Gäste.
Mega Gäste hatten wir.
Und das hat Spaß gemacht und ich bin dir immer noch dankbar, dass du da so wunderbar durchgeführt hast durch das Ganze. Ich bin ja immer eher planlos bei solchen Sachen. Ich glaube, ich bin ein ganz guter Sidekick, aber irgendwie, wenn es um den roten Faden geht, da gebe ich dann gerne auf. Und das hast du super gemacht. Vielen Dank dafür.
Ja, sehr gerne. Für alle, die es nicht wissen, also wir haben Moin zusammen, hieß das Ganze, auf YouTube während Corona tatsächlich gestartet, weil wir damals eine gemeinsame Agentin hatten. Die hat gesagt, Mensch Leute, wir haben ja gerade alle eh nichts zu tun. Hab da nicht Bock, das zu machen. Und wir hatten uns mal gesehen, kannten uns aber eigentlich gar nicht.
Nee, was erstaunlich war, weil wir eigentlich so viele Schnittmengen haben, dass wir uns schon 20 Jahre eher hätten treffen müssen.
Das wäre so schön gewesen, ne? Ja, aber vielleicht war jetzt unsere Zeit.
Jetzt kommt es
endlich. Jetzt kommt es endlich. Und jetzt ja auch schon seit ein paar Jahren. Und wir sind auch wirklich kontinuierlich im Austausch, kann man so sagen.
Ja, wir kennen uns jetzt gut und gern 8, 9, 10 Jahre.
Nee, so lange noch nicht.
Echt nicht?
Nee, hey, guck mal, Corona 5 Jahre. Also die Talkshow ist jetzt 5 Jahre.
Wann haben wir uns kennengelernt?
Ja, in der GSA haben wir uns kennengelernt.
Das war 2019
war das. Also 6 Jahre.
Nein.
Doch.
Ich recherchiere das.
Ja, recherchiere das nochmal.
Kommt in die Katze.
Also, genau. Wir kennen uns ein bisschen. Wir haben diese Talkshow gemacht, dieses Talkshow-Format. Und ich muss da nochmal kurz drauf zurückkommen, weil ich immer noch lachen muss. Und ihr könnt die Folgen tatsächlich noch angucken. Sie sind alle bei YouTube. Aber Tietje hat immer versucht, das Intro abzuspielen. Wir hatten so eine coole Intro-Musik. Und du saßt dann immer da und hast es voll abgefeiert, weil du es über die Kopfhörer gehört hast.
Aber es ist und aus mir niemand.
Und wir hatten immer, Herr Tietje, das läuft noch nicht. Und das war sehr, sehr lustig. Also,
ja, schade. Ja. Nice try.
Aber nee, es war cool. Wir hatten wirklich coole Gäste. Ne?
Ja,
also ich habe heute Morgen gerade eben mit meiner Assistentin tatsächlich drüber gesprochen, weil sie meinte, ja, frag doch mal den und den und den an für den Podcast. Und dann sagte sie, ja, hier Franziska Kurobka und Lukas Nimczek. Ja. Ich sage, ja, die hatten wir schon bei Moin zusammen. Das war auch ein cooles
Interview. Das ist Jahre her, da kannst du mal wieder anfragen.
Ja, das werde ich auch tatsächlich tun. Aber die hatten damals diesen grandiosen Song Systemrelevant. Kannst du dich noch daran erinnern?
Ich bin nicht systemrelevant, denn ich kann nur tanzen und singen. Irgendwie so ähnlich.
Ja, genau, ja. Das war mega.
Ging auch total viral.
Das coole Sache. So, und auch so ein wichtiger Song eigentlich. Ja. Dann haben wir mit Jürgen gesprochen. Das fand ich auch sehr lustig. Jürgen Milski, den du von Let's Dance kanntest.
Genau,
ne?
Wir haben vor 12, 11 Jahren, ich weiß gar nicht mehr, Let's Dance zusammen gemacht. Ja, 2003 muss das gewesen sein.
Ja, war.
Quatsch, 2013.
Warte, lass mich kurz rechnen.
Ach, komm, 10 Jahre.
Das mit dem Rechnen müssen wir nochmal besprechen. ja, das war total witzig, weil wir nachmittags schon so einen Soundcheck mit ihm quasi gemacht haben und da haben wir schon total viel gelacht.
Ja, und da sind wir, glaube ich, sogar aus Versehen nicht live gegangen oder online gegangen. Irgendwas war doch da.
Na, wir sind nachmittags sind wir bewusst einmal online gegangen und haben uns da schon kaputt gelacht. Wir wollten quasi einen Teaser machen.
Stimmt.
Und das war lustig. Dann hatten wir Fabian Harloff im Gespräch.
Richtig, Fabian hatten wir, wen hatten wir noch? Nina Deißler hatten wir.
Genau.
Dann, wie hieß noch der?
Beate von Herzfels hatten wir, da haben wir nochmal so über Ost-West-Geschichten gesprochen.
Ja, dann hatten wir noch, wie hieß der noch, der so lange entführt war?
Ach, Marc Wallert, ja, Wallert, genau.
Ja, natürlich.
Marc, genau.
Das war auch eine hochspannende Folge.
Ja, absolut.
Ja, wir hatten da wirklich so einige. Ne?
Ja, und es hat wirklich Spaß, also Leute... Hört euch nach diesem Podcast, den hört ihr natürlich zu Ende bitte, aber danach guckt einfach mal bei YouTube und schmunzelt gern auch zwischendurch, wenn ihr Tätje tanzend seht und keine Musik hört und eben über die coolen Interviewgäste, die wir da hatten. Ja, und dann haben wir uns aber beide auch von der Agentin getrennt, ich glaube, das kann man ruhig so sagen, ne? Also da ging der Weg dann nicht weiter und wir sind aber in Kontakt geblieben
und
sind da im regelmäßigen Austausch. Und jetzt bist du ja wirklich, also du bist ja in erster Linie Sprecher, kann man das so sagen?
Jetzt seit 15 Jahren, würde ich sagen, ja, auch, hauptsächlich. Also kommt immer drauf an, also es sieht morgen schon wieder anders aus, übermorgen dann doch wieder. Ja, nein, seit 15 Jahren lebe ich eigentlich hauptsächlich vom Sprechen, ja.
Ja, wo hört man dich denn so? Das ist ja immer so, ach, du bist Schauspieler, wo sieht man dich denn im Fernsehen?
Ja, genau. Ne?
So, ja, also ich kann auch anders schauspielen, aber wo hört man dich denn so, Tekje?
Oh Gott. Also wer mich 24/7 hören möchte, der kann das bei Hamburg 2. Da bin ich Station Voice, da mache ich halt die ganzen, und jetzt das Wetter. Oder, ihr habt einen Blitzer gesehen? Nicht so schön.
Solche Sachen. Das ist so geil, wie du immer in die Stimme reinspringst. Ja.
Oder ich mache halt eher synchron auch, da aber nicht so die Blockbuster, die werden ja in Berlin produziert. Ich mache nur synchron in Hamburg. Also eher so Netflix-Serien früher auch, die sind aber mittlerweile auch alle nach Berlin gegangen. Ich mache viel Animes beim Synchron. Ich mache viel die Sachen, die freitagsabends immer laufen, so Home Improvement irgendwie, oder ich bin die Stimme von Josh Gates, der ganz viel macht, Destination X, Destination Truth, Expedition Unknown, Pimple Popper bin ich immer wieder zu hören.
Dann in was?
In Pimple Popper.
Was ist denn Pimple Popper?
Ja, das ist so ein, nennen wir es mal ganz, ganz nett, so ein dermatologisches Format. Da kommen Leute mit irgendwie Beulen im Gesicht, die sie dann ausgedrückt haben möchten.
Oh Gott.
Einmal habe ich einen Typen gesprochen, der hatte riesige Geschwüre am Hodensack und das war wirklich. Oh.
Und jetzt.
Und das haben sie wirklich gezeigt.
Und jetzt müsste ich explicit, glaube ich, bei der Folge anwählen, wenn ich das.
Ist es wahr?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung.
Also anatomische Begriffe, die
keine
jetzt nicht
Ahnung.
Mal irgendwie
no.
anrüchig gemacht.
Nein, Quatsch, muss
anrüchig
ich nicht.
Ist ja auch immer so.
Anrüchig ist auch witzig, ne? Also ich spiele jetzt kurzer Sidekick, die Folge erscheint später, aber ich spiele jetzt am Freitag wieder mein Stück jetzt mal Tacheles, wo du ja tollerweise auch bei der Premiere warst und mir ein ganz tolles Feedback gegeben. Vielen Dank.
Hingehen, gucken.
Und, super, danke. Die eine Freundin möchte eventuell ihre Tochter mitbringen, die so alt ist wie meine Tochter. Und dann habe ich auch gesagt, also du müsstest, es könnte passieren, dass du vielleicht die ein oder andere Sache hinterher erklären müsstest. Und wenn mich dann Veranstalter fragen, ja, ab wann ist denn das Stück, denke ich auch mal, wo ist es anrüchig? Also ich war jetzt gerade bei Caro Kebekus, da steht drauf ab 16. Habe ich vorher gedacht, oh, ab 16, also was macht die? Habe ich hinterher gedacht, ja, ich weiß, warum da ab 16 drauf stand. Aber Pimple Popper ist, glaube ich, noch nicht anrüchig.
Nein, das ist nicht anrüchig. Aber um das kurz zu Ende zu bringen, nicht, dass die Leute denken, ich spreche nur sowas. Ich spreche auch Computerspiele, also irgendwie so Sachen wie, also viel für Marvel gemacht und was spreche ich dann noch? Ich mache synchron, ich mache Ansagen, ich mache Hörbücher. Ich habe gestern mal erzählt, es gibt so an die 40 Hörbücher von mir,
Wahnsinn.
Die man irgendwie downloaden kann. Natürlich mein eigenes Buch, was ich gesprochen habe. Dann Hörspiele habe ich relativ viel gemacht. ja, Synchron habe ich schon erwähnt. Werbung natürlich, da läuft einiges. Ja, eigentlich spreche ich alles, was so anfällt.
Ja, und hört euch seine Stimme an. Ich meine, die muss man natürlich auch hören.
Also, erleben Sie jetzt Sonja Gründemann in Ihrem Podcast.
Ja, ich habe auch kurz überlegt, ob ich dich frage, ob du das einsprichst.
Warum hast du nicht?
Ja, weil ich dann irgendwie selber über meinen Song drüber gesprochen
habe. Aber Jens ist ja auch so dein Haus- und Hofsprecher.
Nein, das würde ich jetzt nicht sagen.
Lieber Kollege von mir, Jens Wendler. Jens großartige Wendler. Stimme, ganz toller Kollege.
Ja, ganz, auch ganz lieber Kollege. Bei dem habe ich allerdings mein Hörbuch eingesprochen.
Dein Hörbuch?
Mein Hörbuch. Ich habe gerade gedacht, mein Hörbuch. Mein Hörbuch zu meinem ersten Buch habe ich bei Jens tatsächlich eingesprochen. Ja, ganz, ganz bezaubernder Kollege auch. Nein, aber ich würde ihn jetzt nicht als meinen Haus- und Hofsprecher bezeichnen. Also das bist dann, wenn dann du. Du hast immerhin mein Convention-Intro gesprochen, großartigerweise. Ja. Und eine großartige und damit eine Schweineüberleitung zur Bühnenperformance, würde ich sagen. Und eine großartige Bühnenperformance auf der Gala der Convention als Elvis Presley gemacht.
Ja, das habe ich ein paar Jahre gemacht. Da bin ich als Elvis unterwegs gewesen. Ich habe gemerkt, dass mir die Songs eigentlich stimmlich ganz gut liegen.
Ja.
Ich komme ja, was auch lustigerweise viele überhaupt nicht wissen, die haben mich ja dann damals irgendwie vor 20 Jahren, willst du ja bestimmt auch noch erzählen, als Comedian im Fernsehen, da bin ich da rumgeturnt. Komme aber eigentlich ursprünglich vom Gesang, wollte Opernsänger werden und habe dann gemerkt, dass Elvis mir eigentlich ganz gut liegt und war da mit meiner eigenen Show unterwegs in einigen Theatern hier in Hamburg und war mit dem Programm unterwegs und hattest du mich ja dann gefragt, ob ich bei der Convention eben singen würde, was ich dann ja auch mit Freuden getan habe.
Mit, auch erfolgreich, würde ich sagen. Auch erfolgreich. Also
die einen sagen so, die anderen.
Oh, also bitte. Und wir haben sogar ein Duett gesungen, das habe ich fast vergessen. Ich habe Aladdin umgedichtet auf The Hall of Fame.
Genau. The Hall of Fame.
Ja, das war cool. Ja, haben wir auch monatelang geprobt.
Ja, ja, ja.
Also so 10 Minuten vor dem Auftritt im Foyer.
Sag mal, kennst du diesen Song?
Sag mal, Titi, wir wollten da doch noch ein Duett singen. Wir haben, glaube ich, nur im Foyer vorher geprobt. Ne? Ja, wir haben uns nicht getroffen vorher. Haben wir nicht geschafft. Telefonisch mal.
Das ist ja nie Zeit.
Ich
das ist auch schön, über Handy dann immer so mit dieser Verzögerung. Das ist auch immer toll.
Das war toll, ja, genau. Also wir haben hochprofessionell uns vorbereitet auf diesen Auftritt, kann man sagen. Aber es war sehr schön, muss ich sagen. Wir haben sogar inszeniert. Also wir haben ja nicht nur gesungen.
Echt, wir haben sogar Schrittchen gemacht?
Wir haben, naja, Schrittchen nicht, aber ich habe versucht, mich vor dich zu drängen mit deiner Körpergröße und meiner Körpergröße und dich wegzuschubsen. Und dann hast du mich weggeschubst, weil einer von uns konnte ja nur in die Hall of Fame kommen. Kannst du dich nicht mehr daran erinnern?
Das ist wirklich ganz schlimm. Ich bin da wirklich ein Goldfisch. Ich mache irgendwas und dann vergesse ich es sofort wieder.
Ja, ich bin immer froh, dass du mich erkennst, wenn du mich siehst.
Anderes Thema. Ja, Prosopagnosie. Akkurate Prosopagnosie.
Ja, sehr schön. Aber da wollen wir jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, sondern du hast eben noch ein Stichwort gegeben. Du wolltest eigentlich Opernsänger werden. Jetzt durfte ich dich ja im Dezember erleben. Da hast du quasi eine Rolle als Opernsänger dargestellt.
Ja.
Das heißt also nicht nur Elvis auf der Bühne, sondern du kommst ja ursprünglich von der Bühne. Du hast ja schon im Hafentheater gespielt. Das klingt jetzt irgendwie zweideutig.
Hafentheater. Das klingt so nach Shanties und Ziehharmonika.
Ja, du hast ein bisschen auf der Reeperbahn nachts um halb eins hätte ich jetzt was. Nein, du hast ja bei Buddy Holly gespielt, ganz lange.
Da stand ja noch eine 19 vorne bei der Jahresangabe.
Ja, aber es ist so, also du kommst vom Theater, so kann man das schon sagen, also von der Bühne. Und du hast im Dezember tatsächlich am Winterhuder Fährhaus gespielt, ein sehr etabliertes Theater hier in Hamburg. Ein ganz, ich muss sagen, niedliches Stück. Und da warst du Opernsänger.
Genau, die Hamburger Stadtmusikanten, eine Adaption, wie der Titel schon sagt, der Bremer Stadtmusikanten. Und da habe ich den Hahn gespielt, oder sagen wir mal so einen Menschen gespielt, der so ein bisschen an den Hahn angelehnt war. Und zwar war der ein ausrangierter Opernsänger, der dann in einer Castingshow seine zweite Karriere starten wollte mit einer Viererband. Genau, und da war ich eben dieser ausgemusterte Opernsänger, der dann
ganz so hat mich ein bisschen an meinen ersten Gesangslehrer erinnert.
Der auch immer so gesprochen.
Der hat immer so gesprochen.
Guten Tag, ich hätte gern 4 Brötchen, bitte.
Ja, der hat wirklich immer so gesprochen. Und da habe ich immer gedacht, ja, das Körpervolumen bei ihm ist halt das, was ja gar nicht stimmt.
Ne? Ja,
bei der Oper, das ist ja das Witzige.
Vorurteil, ne? Dass die Leute immer denken so, oh, ich war ja früher deutlich dicker als jetzt, und dann haben sie immer gesagt, ah, ja Mensch, ist ja toll, Pavarotti ist ja auch so dick, darum kann er so gut singen. Völliger Blödsinn.
Ist Bullshit.
Der Bauch ist kein Resonanzkörper, nein, irgendwie bei Sängern. Das, nein.
Was man jetzt ja auch gerade wunderbar an dem Film, ich habe ihn leider noch nicht gesehen, aber über Maria Callas sieht, als ich gesehen habe, Angelina Jolie spielt Maria Callas, war tatsächlich mein erster Gedanke, hä? Mhm. Die ist doch viel zu dünn, weil also, um mal gleich wieder in die Klischeekiste zu greifen, aber Angelina Jolie ist bekannterweise ja wirklich sehr, sehr schlank. Aber ich habe es tatsächlich, ich habe Maria Callas in dem Moment tatsächlich verwechselt, muss ich gestehen, und habe dann erstmal gegoogelt, wie sie aussieht.
Du dachtest an Montserrat Caballé.
Ja, ich dachte an Montserrat Caballé, genau. Und habe dann gedacht, ah nee, und die ist ja auch schon 1977 gestorben, Maria Callas, habe ich dann gesehen. Die war auch sehr, sehr schlank. Aber ich möchte nochmal zurückkommen auf deine Rolle als Opernsänger, der bei einer Castingshow mitgemacht hat. Hast du mal überlegt, bei einer Castingshow mitzumachen?
Nee.
Brauchst du auch gar
nicht. Nee, also warum? Also ich habe ja auch nicht, ich bin jetzt kein Popsänger oder sowas, der einen Plattenvertrag haben möchte und irgendwie die großen Hallen bespielen möchte mit irgendwelchen Popsongs. Nee, das bin ich ja nicht. Also das ist ja auch bei diesen Castingshows, da stelle ich mir auch immer die Frage, da sind dann auch schöne Talente dabei, die irgendwas Tolles können, sei es Sandmalerei, sei es irgendwelche artistischen Sachen. Aber ich denke mir dann immer, okay, letztlich werden ja Personen gesucht, die ein abendfüllendes Programm in einer riesigen Halle auf die Bühne bringen können. Mhm. Und dann denke ich dann bei einigen Darbietungen, okay, es gab mal diesen Tänzer, wie hieß denn das noch, dieser
hat der Modern Dance gemacht, nee, oder Breakdance, egal.
Nee, egal, aber es gibt viele Darbietungen, die haben sich dann nach zehn beeindruckenden Minuten aber auch abgenutzt. Ja. So, ja, jetzt habe ich das gesehen, Mensch, toll, Wahnsinn, aber abendfüllend ist dieses Programm nicht.
Ja.
Das ist ja das, was die Leute da suchen. Und sowas habe ich nicht zu bieten. Ich bin jetzt auch, wie alt bin ich, 52? Im April werde ich 53. Nee, so eine Karriere strebe ich überhaupt nicht an.
Wobei du abendfüllende Programme kannst. Also so ist es ja jetzt nicht. Du,
ja, ne?
Aber ich komme da gleich noch mal drauf zu reden, weil das ist ein total interessanter Aspekt, den du da gerade benennst. Also du kannst abendfüllend, weil du hast ja auch Elvis gemacht und so. Du hast ja auch wirklich, und du warst ja auf dem Schiff unterwegs damit und so weiter. Aber das ist ein total interessanter Aspekt, den du gerade sagst, weil du bist ja auch in der Comedy-Szene unterwegs, jetzt nicht als Comedian mit abendfüllendem Programm in dem Fall, aber hast ja viel Comedy gemacht, darüber sprechen wir gleich noch. Aber das ist zum Beispiel eine interessante Beobachtung, die ich auch gemacht habe in der Comedy-Szene. Wir haben da auch schon drüber gesprochen, dass ich ja, ich meine, ich habe jetzt mein fünftes abendfüllendes Programm und für mich war immer klar, dass das ist, was ich mache. Und dann bin ich ja so von hinten irgendwie ein bisschen in die Comedy-Geschichte reingekommen mit Moderation, Comedy-Pokal, Sisters of Comedy und so weiter. Ja. Habe mich ja selber nie wirklich als Comedian gesehen. Aber da ist es ja auch so, wenn du Leute in Mixed-Shows siehst oder beim Comedy-Pokal, da sind ja viele, die sich schon schwer tun, die Dreiviertelstunde in der ersten Runde vollzukriegen.
Ja, und ich habe auch einige Mixed-Shows mitmachen können. Also ich war ja damals in Berlin, wir hatten ja diese Improtronics gegründet. Das war ja von Bill Mockridge, der die Springmaus macht, den ja viele noch aus der Lindenstraße kennen. Und Thomas Hermanns zusammen, ein Team zusammengestellt, was dann im Friedrichstadtpalast im Quatsch Comedy Club diese Impro-Schiene bestritten hat, und das haben wir ein paar Jahre gemacht, und da waren wir auch in einigen Mixed-Shows zusammen. Also wir hatten zum einen abendfüllendes Programm, waren auch immer wieder in Mixed-Shows, und ich war auch immer wieder in Mixed-Shows und habe dann auch Leute gesehen, die wirklich jahrelang immer die gleiche Nummer gemacht haben.
Ja, ja.
Und dann dachte ich, wow, das ist eigentlich genau das, was ich nicht möchte. Ich mache ja diese Abwechslung in meinem Beruf, und ich möchte nicht die immer gleichen 10, 15 Minuten auf der Bühne machen für 20 Jahre. Und es waren wirklich auch teilweise irgendwie Dekaden dazwischen, wo ich diese Leute gesehen habe, die immer noch mit der gleichen Nummer unterwegs waren. Das ist ja letztlich das Gleiche wie dieser Fluch, wenn du als Schlagersänger einen One-Hit hast oder überhaupt ein One-Hit-Wonder bist. Und damit irgendwie, so wie Sidney Youngblood, der immer noch auf Rewe Familienfesten auftritt und If only I could singen muss. Und ich so, okay, also mit diesem Lied bestreitest du noch heute deinen Lebensunterhalt, aber das wäre nicht meins.
Ja, das kann ich total nachvollziehen. Und du hast es eben gerade gesagt, ich habe auch neulich einen Kollegen gesehen, bei so einer Mixed-Show, wo ich bewusst auch hingegangen bin, die wollte ich mir angucken. Und da als sehr geschätzter Kollege, arbeitet auch regiemäßig und so weiter. Und dann hat er eine Geschichte erzählt, als er Vater geworden ist, und hat dann aber auch gesagt, es ist 20 Jahre her. Und dann habe ich gedacht, warte mal, Du erzählst es jetzt noch so, als ob das. Warum? Also in den 20 Jahren sind doch bestimmt andere Geschichten passiert, die du erzählen könntest. Ja. Ich habe bewusst mit Plötzlich Mama, mit meinem einen Programm aufgehört, als ich gemerkt habe, okay, das war auch ein bisschen am Zielpublikum vorbei, andere Geschichte, aber es geht jetzt weiter. Ja, also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich war bei Caro Kebekus am Freitag und habe gedacht, ja gut, jetzt hat sie die Baby-Story ausgewälzt, ne, aber da passiert noch viel. Also kommt noch Kita, bin ich überall schon durch, ne, meine Programme entwickeln sich ja auch weiter, aber mir wäre das auch vollkommen zu langweilig.
Ja. Ich hatte das ja auch mit meinem Vortrag, ich hatte ja recht viel abgenommen und daraus dann einen Vortrag gestrickt.
Und ein Buch geschrieben.
Und ein Buch
das geschrieben. Das verlinken wir natürlich.
Natürlich. Hatte dann ja auch einige Vorträge dazu gehalten und war auch unterwegs auf dem Schiff damit und so weiter und so fort. Und habe das Thema ja auch promoted. Aber irgendwann habe ich dann auch gemerkt, so ja, dieses nicht mehr ganz so fett sein ist jetzt auch Teil meines Alltags geworden. Mhm. Und ich habe jetzt auch gar nicht mehr diesen Drang und dieses Bedürfnis, darüber groß zu reden.
Ja.
Das hatte sich für mich abgenutzt.
Ja,
und darum,
verstehe ich.
wenn der Vortrag jetzt auch angefragt wird, ja, dann gebe ich den auch noch, mache ich es. Aber ich muss es nicht mehr promoten, weil ich denke so, ja, das. Ja, wenn ich sagen würde, das Thema langweilt mich, das wäre übertrieben, aber ich brenne auch nicht mehr so dafür.
Ja. Ja, und ich sage ja auch immer, du ne, brenne für dich, dann brennst du für dein Publikum. Nee, ich sage es anders, aber fällt mir gerade nicht ein, tatsächlich. Aber ne, und das kann ich total verstehen, was du sagst. Jetzt hast du eben schon gesagt, Impro-Theater, ne? Du hast dann da gespielt im Quatsch-Comedy-Club. Du hast ja natürlich, da meintest du ja vorhin, komme ich bestimmt noch drauf zu reden, ich will das gar nicht ausweiten, du bist damals bekannt geworden durch die Verlobter-Geschichte lange her. Aber du hast ja zum Beispiel auch Schillerstraße gespielt. Ja, aber das ist so ein Impro-Comedy-Format, was, glaube ich, ein paar Leute noch kennen. Was macht den Reiz an der Impro für dich aus? Und sollte jeder Impro können?
Also für Schauspieler, naja gut, es gibt ja unterschiedliche Typen Schauspieler. Es gibt welche, die sich wirklich ganz starr am Textbuch festhalten. Ich bin nicht so einer. Ich habe eher im Gegenteil Probleme, mich so an diese Textbücher zu halten. Ich sehe es immer so ein bisschen als Vorschlag. Und auch bei Songtexten ist es lustigerweise so, auch bei dem Stück, was du eben angesprochen hattest, war es so, dass ich während der Proben immer schneller war, mir neue Texte auszudenken und neue Reime. Das war dann wirklich so ein bisschen der Impro-Fluch, als mir halt die Sachen zu merken, die im Textbuch standen. Und dann waren die Leute, was singst du da? Ich meine, das ergibt ja alles total Sinn, ist ja zum Teil sogar besser als das, was im Textbuch steht. Ja. Könnten wir eigentlich so lassen. Aber zur Premiere habe ich dann immer hinbekommen.
Ja.
Dann haben sie auch gesagt, Mensch, wir sind total überrascht, dass du zur Premiere dann doch die Texte so drauf hast, wie sie im Buch stehen.
Geil.
Ich sehe, ja, ich auch. Aber ich habe immer dieses kleine Teufelchen auf der Schulter, das sagt so, nee, komm, du hast den Text nicht, denk dir einen neuen aus.
Ja.
Und das funktioniert dann lustigerweise auch. Aber es gibt ja unterschiedliche Typen Schauspieler. Manche können halt improvisieren und ich finde es auch toll zu improvisieren. Ich mochte es immer auch, wenn im Musical bei Mamma Mia mal was passiert ist, wo du improvisieren musst. Das liebe ich eigentlich. Und das ist einfach dieses Offensein und für den Moment da zu sein, trotzdem die Geschichte nicht aus den Augen zu verlieren. Und ich mag einfach Abwechslung und das bietet die Impro ein Stück weit. Du weißt halt nicht, was bei der Impro auf dich zukommt. Du sagst eigentlich zu allem Ja bei der Impro.
Ganz wichtiger Aspekt beim Impro-Theater.
Aber letztlich habe ich dann auch eben mit den Improtronics irgendwann gemerkt und bin dann da auch ausgestiegen, dass du auch in der Impro immer den gleichen Mustern folgst.
Wollte ich gerade sagen, du hast immer die gleichen Regeln und immer die gleichen Muster, und die du bedienst.
Die gleiche Dramaturgie und dann weißt du, okay, wenn ich jetzt den Ball zuspiele, dann feuert er den Gag ab und das und das. Und irgendwann hat mich das dann auch gelangweilt.
Und hast du das Gefühl, dass, weil du eben gesagt hast, gelangweilt, hast du das Gefühl, dass sich immer was Neues in deinem Leben ergeben muss? Also, dass es so gewisse Grundpatterns gibt? Natürlich, wir müssen ja auch für unsere Familien mit da sein und so, ne? Und wollen wir ja auch. Also, aber dass du sagst, boah, du hast ja gerade Mamma Mia angesprochen, du hast ja Mamma Mia auch gespielt in Hamburg ein Jahr lang oder
ein Jahr,
ne? Ein Jahr gespielt, großartig, durfte ich auch angucken. Aber natürlich. Aber dass du immer was Neues brauchst, du hast es vorhin schon kurz angedeutet, aber dass dein Gehirn so gestrickt ist, dass du immer was Neues brauchst?
Gerade diese Abwechslung, habe ich ja vorhin schon gesagt, finde ich halt einen wichtigen und tollen Aspekt irgendwie in dem Beruf. Und ja, irgendwie brauche ich immer schon ein Stück was Neues. Also das ist auch bei den Long-Run-Musicals, die ich auch gerne spiele, also Mamma Mia ein Jahr, hast du ja eben gesagt, oder Wunder von Bern 2 Jahre, Sister Act 2 Jahre, Hairspray 3/4 Jahr, ist dann immer so, Okay, jetzt haben wir die Premiere gespielt. Mhm. Jetzt kommen dann vielleicht noch irgendwie ein, zwei Cover, mit denen es dann auch immer wieder anders ist auf der Bühne, mit denen man dann zusammenspielt. Aber letztlich fängt es dann auch relativ schnell an, mich wieder zu langweilen. Mhm. Wo ich dann denke, okay, jetzt müssen wir ein paar Aspekte hier reinbringen. Darum bin ich ja immer froh, wenn irgendwas passiert auf der Bühne. Mhm. Aber ja, ich brauche irgendwie immer was Neues. Also ich glaube, ich bin ein Sprinter. Mhm. Es könnte auch was ganz anderes sein. Mhm. Ich kann auch nicht sagen, dass das jetzt irgendwie... Also ich liebe meinen Beruf, klar, mhm. aber ich weiß nicht, ob es jetzt das ist, wofür ich geboren wurde.
Ja, ja, ich stelle bei mir immer fest, es gibt so einen 3- bis 4-Jahres-Turnus, wo sich was verändert. Also da, ne, bei mir ist es ja auch so ganz viel Abwechslung und so weiter. Und ich brauche das auch. Ich kann das ja auch nicht so ewig was zu machen. Das fand ich eine ganz interessante Beobachtung an mir selber. Ich habe ja Kabarett am St. Pauli-Theater gespielt vor vielen Jahren mit dem geschätzten Gustav-Peter Wöhler und so. Es war eine tolle Zeit. Aber ich habe dann... Es hat für mich auch interessanterweise nicht das Theater entzaubert, das nicht, aber dieses, oh Gott, die sitzen alle da und konzentrieren sich. Nee, in der dritten Wiederaufnahme, die haben wir dann nur einen Monat gespielt, habe ich Harry Potter durchgelesen hinter der Bühne, wenn ich nicht auf der Bühne war. Also so dieses Thema und habe dann gemerkt, da haben wir 6 Shows die Woche gespielt, das erste Mal 3 Monate am Stück und ich habe dann gedacht, ja, reicht jetzt auch. Also war schön, war coole Erfahrung, aber reicht jetzt auch. Jetzt spielst du ja demnächst wieder Theater. Na, ich muss erst noch eine andere Frage stellen, da komme ich gleich drauf zu reden. Hairspray hast du eben gesagt. Mhm. Es ist jetzt, glaube ich, schon wieder 2 Jahre her ungefähr. Da bist du eingesprungen bei Hairspray.
Ja, nach 12 Jahren.
Nach 12 Jahren bist du da wieder reingesprungen.
Ja.
Wie viel Zeit hattest du, den Text zu lernen und wie war das?
Nicht viel Zeit. Also es war, oh Gott, ich weiß gar nicht, wann die Anfrage kam. Jedenfalls ein paar Tage vorher.
Ja.
Ob ich da aushelfen könnte, dann musste ich ja erstmal, ich habe ja zu der Zeit noch bei Mamma Mia gespielt, erstmal nachfragen, ob das überhaupt hinhaut,
ja,
logistisch, ob jemand für mich bei Mamma Mia spielen kann und so weiter und so fort und ob ich dann eben nach Bremerhaven kann. So, und wir waren da ja noch in der Endphase von Corona und ich bin dann also hin und man muss dazu sagen, es ist ein Stadttheater und im Stadttheater läuft das Ganze immer noch ein bisschen anders als jetzt an privaten Bühnen, weil da ja sehr stark auf ja, Mitarbeiterzeiten und Ruhezeiten geachtet wird und alles ganz genau, ganz strikt gehandhabt wird. Ich hatte niemanden, der mit mir musikalisch geprobt hat. Ich hatte nur die Regieassistentin, die da war, die alles mit mir durchgegangen ist. Das war auch super. Dann kam ein Kollege noch dazu, mein Spielpartner, mit dem ich geprobt habe. Aber das waren nur 2 Stunden insgesamt, die ich Zeit hatte, in Bremerhaven dann zu proben.
Ach du Schande.
Ich hatte dann gefragt, ob der musikalische Leiter dann kommen könnte. Ja, nee, der kommt aber erst dann und dann. Und dann könnt ihr 10 Minuten kurz die Stellen durchgehen. Vielleicht hat man eine 1/2 Stunde, ich weiß es nicht. Und dann hatte ich frei bis zum nächsten Tag, bis zum Aufführungstag, der ein Sonntag war. Aber Sonntagmorgen um 11 bekam ich dann den Anruf, du, dein Spielpartner hat Corona, der kann nicht kommen.
Du Schande.
Es kommt jetzt ein anderer Kollege aus, ich glaube Wilhelmshaven, der das Stück auch schon mal gespielt hat.
Ja.
Da waren wir halt 2 betriebsfremde Leute, die dann da eingesprungen sind, ich nach 12 Jahren. Und es war vom Stück erstaunlicherweise noch sehr viel da. Ich hatte im Vorfeld ein Video geschickt bekommen, das muss ich dazu sagen, mit unglaublich schlechter Qualität. Konnte da aber so ein bisschen gucken, wie die Wege so sind. Ah, alles klar. Und es war von dem Text wirklich noch erstaunlich viel da. Also krass. Ich musste nur einmal, es gab eine Stelle, wo mir von der Seitenbühne souffliert wurde.
Ja.
Ansonsten war alles noch da. Und glücklicherweise haben mir auch die Kostüme gepasst vom Kollegen, der erkrankt war.
Ja, das ist so krass, das darf man eben auch nicht vergessen. Es ist ja viel drumrum. Es ist ja nicht nur, ich lerne mal eben den Text oder wiederhole den Text Entschuldigung, und springe ein. Ich hatte das mal mit Anna Tefka, da bin ich beim St. Pauli Theater eingesprungen. Das hatte ich vorher aber noch nie gespielt und ich werde nie vergessen, wir haben dann ein Gastspiel in Wolfsburg gehabt und das war, glaube ich, meine Premiere. Meine Eltern sind dann noch extra gekommen und so und da gibt es so eine Traumszene in Anna Tefka. Genau, und ich weiß gar nicht mehr, ob wenn nur die da nur gespielt haben oder ich weiß es nicht mehr und es war für mich wirklich... Wahrscheinlich ist das die Szene, die mich in meinen Träumen noch verfolgt, wenn ich Angst habe, ich kann meinen Text nicht richtig, weil ich musste dann was singen und die haben Chor da drauf gesungen. Und ich habe da wirklich auch, ich muss gestehen, ich habe da improvisiert zwischendurch, weil das auch so eine kurze Lernzeit war. Und die haben dann, glaube ich, irgendwas hinten dran genuschelt, damit man nicht hört, dass das was anderes ist. Das war für mich der Horror.
Und keiner hat es gemerkt
wirklich,
wahrscheinlich.
Nee, Publikum. Dieses Publikum hat sich, meine Eltern hinterher, toll, das war ganz toll. Und ich, ja. war nicht meine Glanzleistung, aber...
Aber es ist ja oftmals so, dass man irgendwie von der Bühne kommt und denkt so, Mann, das war halt echt eine richtig beschissene Show.
Ja.
Du kommst von der Bühne, alle so, ey, Mensch, super, und war richtig toll, heute war ja mal irgendwie anders, wie du es angelegt hast. So, ja, ich war einfach scheiße drauf und mit den Gedanken woanders. Und dann hast du wieder so Shows, wo du denkst so, ey, heute war richtig geil. Und dann kommen die Kollegen, was war denn los heute? Und dann denkst du, okay, naja.
Ja, dumm gelaufen. Jetzt wollen wir ja ein bisschen Tacheles hier reden im Podcast.
Ach so, ja.
Ne? Ja, es ist ja Tacheles meets Rampenlicht. Gibt es irgendeine Situation, wo du sagst, an die du dich erinnern kannst, da hätte ich am liebsten alles hingeschmissen? Die du verraten möchtest?
Ich überlege gerade, also... schlimm sind eigentlich nur so die Momente, wo du dann nichts zu tun hast. Januar, Februar sind ja immer solche Monate, wo dann echt wenig ist. Das war letztes Jahr sehr schlimm. Mhm. Also da hatte ich, ja, also mit Beginn des Ukraine-Kriegs sind ja Aufträge echt massiv eingebrochen. Während Corona ja auch schon. Dann gab es ja den Autorenstreik in den USA, den Drehbuchautorenstreik, dann den Schauspielerstreik. Das heißt, wenig zu synchronisieren. Das Material ist nach Deutschland rübergekommen. Und letztes Jahr war, da habe ich eigentlich fast 5 Monate kaum gearbeitet. Mhm. Unterm Strich war das Jahr dann aber wieder in Ordnung, jetzt rein monetär. Dafür habe ich dann die anderen 7 Monate umso mehr gearbeitet.
Ja,
und ich arbeite ja auch gerne viel und ist ja alles gut. Aber dass ich das alles hinschmeißen würde, nein, das habe ich eigentlich noch nie gehabt. Zumal ich ja auch, genau wie du ja, eine Büro-Vergangenheit habe.
Also ja,
ich habe
wir haben sogar beide Banker-Vergangenheit. Richtig. Ja, ja.
Und ich habe immer noch wieder, ich will nicht sagen in regelmäßigen Abständen, aber immer mal wieder diesen Albtraum in schlechten Zeiten, dass ich wieder im Büro sitzen muss und da arbeite und angestellt bin. Ich finde das ganz, ganz schrecklich. Mhm. Ich möchte Herr über meinen Kalender sein. Und das hast du halt nicht, wenn du angestellt bist. Und das ist für mich wirklich ein Albtraum. Ich liebe diese Freiheit einfach.
Ich komme gleich noch mal kurz auf diese Krisen zurück, weil ich da noch eine ganz aktuelle Frage an dich habe. Aber erstmal noch zu dieser Bürogeschichte. Siehst du dich in deiner Tätigkeit eigentlich als Unternehmer?
Ja, klar.
Ja, ne?
Ja, natürlich.
Ich glaube, das vergessen einfach viele, dass wir KünstlerInnen auch Unternehmeranteile haben.
Ja, musst du ja haben, um irgendwie da auch bestehen zu können. Also wenn ich sage, ich möchte Herr über meinen Kalender sein, bedeutet das nicht, dass ich sehr viel Freizeit habe. Aber ich muss halt genauso Termine machen und private Termine verschieben, wenn irgendwie ein Job reinkommt. Ich muss die Jobs nehmen, wie sie kommen. Das ist ganz klar. Aber ich möchte nicht, dass irgendjemand sagt, am 14. Februar arbeitest du von dann und dann, sondern ich möchte halt selbst bestimmen, auch wenn die Situation es hergeben muss, dass ich dann wirklich da arbeiten muss. Aber trotzdem ist es meine eigene Entscheidung, ob ich da arbeite. Ich möchte nicht irgendwie abhängig sein von einem Arbeitgeber. Auf der anderen Seite bedeutet es eben auch, dass ich selbst akquirieren muss, Klinken putzen muss.
Ja.
Und das vergessen eben auch viele.
Ja.
Die sehen dann halt nur, du machst irgendwie ein Red Carpet oder sowas. Genauso Veranstaltung. Das ist ja nicht so, dass wir dann da stehen und Champagner schlürfen.
Nein.
Sondern das ist harte Arbeit. Du musst zu den Leuten hin. Es ist Netzwerken. Und du bist immer auch im Auge der Öffentlichkeit, egal was du tust, egal ob du jetzt einen Champagner zu viel trinkst oder ein Bier oder was weiß ich. Du bist immer unter der Lupe. Und dessen muss man sich auch bewusst sein, dass das auch anstrengend ist, ständig beobachtet zu werden.
Total. Und ich sage ja immer zu dir, du bist mein Promi-Freund. Ne? Da lachst du ja immer sehr. Nicht.
Naja, egal.
Na, du bist schon prominent. Also,
ach, das ist 20 Jahre her.
Ja, aber man kennt dich schon. Oder die Leute denken zumindest, den habe ich schon mal irgendwo gesehen. Wo ist der?
Ne? Ich schulde mir noch Geld.
Genau, oder als wir neulich im Café waren, kannst du dich erinnern, wo der Kita-Papa, wir waren im Café, da kam noch ein Kita-Papa und meinte, ach Mensch, da war der, glaube ich, richtig beeindruckt, dass ich dich kenne. Der hat dich noch angesprochen. Weiß es nicht mehr? Oh, okay.
Ich sag ja, ich bin Goldfisch.
Oh, ja, du bist ein Goldfisch.
Sag mal
Namen. Später. Ich stelle mich später noch mal vor. Du hast jetzt eben gesagt, genau, Unternehmer, wir sind oft unter dem Radar und wir haben vor allen Dingen viele Tätigkeiten, die viele drumherum nicht sehen. Das kriege ich auch immer. Ach so, das kostet so viel, wenn Sie zu mir kommen. Ja, weil die 2 Stunden, die ich bei Ihnen bin, das ist ja nicht alles drumherum. Ne?
Ich schüttel das ja nicht aus dem Ärmel.
Und wir sind selbstständig und wir haben Versicherungen zu zahlen, Miete zu zahlen und.
KSK,
alles Mögliche.
Künstlersozialkasse, für die es nicht
wissen. Genau, vielen Dank für die Ergänzung.
Sehr gerne.
Jetzt hast du eben die unterschiedlichen Krisen angesprochen. Wir sind ja noch ein bisschen im Tacheles-Modus. Da kommt jetzt noch mal ein Stichwort, was gerade die Welt ich will jetzt nicht sagen erschüttern und nein, wir fangen jetzt nicht an, über Politik zu reden. Das haben wir nämlich im Vorfeld dieser Folge schon sehr ausführlich getan. Aber das Thema KI im Sprecherbereich, das ist ja tatsächlich ein Thema. Wie gehst du damit um? Was glaubst du, bedeutet das für die ganze Branche? Und was nicht nur, was glaubst du, bedeutet das, sondern was bedeutet es im Moment auch schon?
Es bedeutet schon sehr, sehr viel. Also es ist jetzt vor ein, zwei Monaten der erste komplett mit KI synchronisierte Film in die Kinos gekommen. Mhm. Zum Glück auch mit schlechten Kritiken. Dann ist ja jetzt die erste Serie auch ins Fernsehen gekommen bei Magenta, wurde aber zum Glück wieder aus dem Streamingdienst rausgenommen, aufgrund schlechter Kritiken und schlechter Beschwerden.
Also Gott sei Dank. Mhm.
Gott sei Dank. Allerdings, was mir Angst macht, ist dieses Tempo, mit dem das vorangeht. Mhm. Und ich glaube, in 3, 4, 5 Jahren wird es unseren Beruf so nicht mehr geben als Sprecher.
Wahnsinn.
Ich will da gar nicht den Teufel an die Wand malen, aber einige Sachen habe ich schon verloren. Ich habe früher auch so Ansagen gemacht für Alarmanlagen oder für bitte verlassen Sie das Gebäude, bla bla bla. Das habe ich schon verloren.
Also, ja, Telefonansagen, ne?
Telefonansagen.
Ich habe auch
gut,
schon.
Ist jetzt auch nicht schlimm, das braucht jetzt nicht besonders viel Emotionen, wenn dir jemand sagt, so jetzt sieh mal zu, dass du aus dem Haus kommst.
Ja, genau.
Aber man muss irrsinnig aufpassen, weil wir immer... Also früher war es so, man ist in ein Studio gekommen, hat irgendwas synchronisiert, einen Gagenschein unterschrieben, damit war das Thema durch. Jetzt ist es mittlerweile so, dass die Verleiher, also sei es Disney, sei es irgendwie Netflix, Juno und so weiter und so fort, diese ganzen großen Unternehmen, die wollen immer, dass wir diese NDAs unterschreiben. Das sind 10 Seiten Non-Disclosure Agreement. Assignment Agreement. Da müssen wir alle Rechte abgeben und so weiter. Das sind irgendwie wirklich 10 Seiten jedes Mal.
Du verkaufst eigentlich deine Seele.
Du verkaufst deine Seele. Und da sind dann auch so KI-Klauseln drin.
Mhm.
Genau. Und da steht dann oftmals drin, wir sind berechtigt, Ihre Stimme zum Training von KI zu benutzen und so weiter und so fort. Was eigentlich eine Blankoscheck-Unterschrift ist.
Ja.
Denn sie dürfen dann deine Stimme klonen und so weiter und so fort und dich letztlich überflüssig machen. Gerade in der Gaming-Branche gibt es auch EA zum Beispiel, diesen Anbieter, die sagen ganz offen, ja, irgendwann werden wir deine Stimme benutzen und dich ersetzen. Das heißt, es läuft die ganze Branche Sturm dagegen. Auch die Studios wollen es natürlich nicht.
Klar.
Aber
da hängt ja eine ganz, entschuldige bitte, dass ich hier unterbreche, hängt ja ein ganzes System dran.
Absolut.
Bist ja nicht nur in Anführungsstrichen du als Sprecher oder als Sprecherin, wenn es weiblich sind, sondern die ganzen Studios, die Aufnahmen machen, Regisseure, Produzenten und. Da hängt ja wahnsinnig viel dran.
Ja. Eben. Und darum laufen natürlich alle dagegen Sturm und da ist ganz eindeutig der Gesetzgeber gefordert, da entsprechend nachzuziehen. Ja, und da besteht einfach die große Hoffnung. Also die USA haben das für sich schon, oder die Schauspieler in den USA haben das für sich schon gut geregelt, aber leider eben auch nur für den US-Markt und nicht für alle anderen. Aber da ist es wichtig, dass wir uns organisieren. Es gibt ja den Sprecherverband, den VDS, und es gibt auch die BFFS. Und ich hoffe, dass da einfach sehr, sehr schnell Lösungen gefunden werden, denn sonst ist der Markt einfach komplett tot. Weiteres Problem ist aber eben, dass sich die Gehörgewohnheiten der Konsumenten ändern.
Auch ändern.
Es nützt nichts, wenn ich mit allen Emotionen ein Hörbuch einspreche und da wirklich meine ganzen Gefühle reingebe, wenn dann letztlich das Buch in 1,5-facher oder 2-facher Geschwindigkeit konsumiert wird.
Das stimmt.
Das ist halt das Blöde. Und ich sehe uns ein bisschen als Vinyl. Uns wird es immer geben, die Sprecher. Und es wird auch immer ein Markt da sein. Aber er wird deutlich zusammenschrumpfen. Und wer jetzt nicht schon fest etabliert ist als Sprecher, wird es extrem schwer haben, da überhaupt einen Fuß an den Boden zu kriegen.
Ja, und das ist ja, das Sprechertum ist das eine, aber ich musste gerade dran denken, du weißt, in Tacheles rede ich da auch kurz drüber, über die KI-generierte Musik, also es geht ja weiter. Ja. Und du hast eben eine Sache angesprochen, die Hörgewohnheiten der Leute. Das ist ja beim Podcast auch so. Es gibt auch durchaus, also meine Lieblingspodcasts höre ich in einfacher Geschwindigkeit. Ich höre ja zum Beispiel meine Sprachnachrichten immer in anderthalb. Es gibt nur eine Person, da mache ich es nicht, aber sonst höre ich die in 1,5-facher Geschwindigkeit ab.
Ich meine auch.
Nein, deine nicht.
Wer gesagt, ich bin die Person.
Achso, nee, du bist die Person. Du schickst mir also gut wie nie Sprachnachrichten. Wir telefonieren ja mal. Nein, wir telefonieren weiter. Das muss ich tatsächlich Tietje zugute halten. Tietje ist jemand, der greift eher zum Telefonhörer, als dass er mir eine Sprachnachricht schickt. Wir telefonieren mehr, als dass wir Sprachnachrichten schicken.
Ja, das stimmt, da hast du recht.
Ja, genau. Deswegen kann ich bei dir, du zählst da nicht. Das sind so selten Sprachnachrichten. Aber ich habe Freundinnen, mit denen ich ja wirklich viel hin und her voice. Und es gibt eine, die spricht so schnell, dass ich das überhaupt nicht, also da kann ich es gar nicht in anderthalbfacher Geschwindigkeit abhören. Aber natürlich ist es ja nicht nur das, sondern es sind auch die Musiken, es sind YouTube-Videos und. Da rollt echt einiges auf uns zu. Ja.
Und ich finde es auch wichtig, sich mit der Technologie auseinanderzusetzen. Ich habe zum Beispiel mit einer Musiksoftware ein bisschen was rumprobiert, mhm, und das könntest du 1:1 so im Radio senden und ja, keine Sau würde es merken. Ja. Und das Problem ist ja, du kannst ja mit so Abos diesen Musikservice nutzen, dir Sachen komponieren lassen, du kannst eigene Texte eingeben, kannst auch Texte schreiben lassen. Und das sind wirklich Sachen, wo du denkst, ja, das könnte jetzt Lady Gaga sein, das könnte was weiß ich wer sein. Und die Rechte gehören dir an diesen Songs. Du kannst damit machen, was du willst. Du kannst sie monetarisieren, du kannst sie als Single verkaufen, irgendwo reinstellen und keinen interessiert es. Naja, natürlich die Musikindustrie interessiert es, aber die hat ja auch in den vergangenen Dekaden viel falsch gemacht, was Spotify angeht, was Apple Music angeht, was da die Monetarisierung betrifft. Kein Künstler aus der, ich nenne es mal, musikalischen Mittelschicht kann von Spotify oder sowas leben.
Nein.
Früher war es so, Konzerte wurden gemacht, um Tonträger zu promoten. Jetzt ist es andersrum.
Ja.
Du kannst eigentlich nur noch live Geld verdienen. Wobei auch da das Problem ist, seit Corona und seit dem Ukraine-Krieg, dass die Leute lieber 400-500 Euro für ein Konzert von Helene oder was weiß ich, Bruce Springsteen ausgeben.
Adele.
Als 20 Euro für ein Kabarettprogramm oder ein Kleinkunstprogramm. Und das ist wirklich dramatisch, weil die gesamte Mitte wegbricht.
Ja, und das ist ein total wichtiger Aspekt, den du gerade ansprichst. Ich habe ja im Mai meinen Song veröffentlicht mit Shiva zusammen. Und Shiva hat so die hat das alles über ihr Spotify-Ding laufen lassen. Und neulich rief sie mich, oder wir haben telefoniert, und dann rief sie mich auch an, oder sie sagte mir dann, ja, das sind Centbeträge. Also es ist ein paar tausendmal gestreamt worden, aber es sind Centbeträge, die dabei rumkommen. Und eine Freundin von mir, meine Duopartnerin Esa, die hat ihr Album veröffentlicht und die hat ganz bewusst verzichtet auf Spotify und Co. Die verkauft das nur bei den Gigs.
Ja.
Und sie sagt, ja, damit schmeiße ich es wenigstens nicht zum Fenster raus. Ja. Ne? Also es ist da auch eine Grundsatzentscheidung, die du treffen musst. Ich sehe es halt eher als Marketinginstrument, was ganz traurig ist zu sagen. Es ist eine Art Marketinginstrument, so ein kreativer Prozess.
Ja.
Aber die Welt hat sich halt gedreht. Und deswegen, ich bin gespannt, wo es hingeht. Wo geht es denn für dich hin, wenn das Sprechen nicht mehr geht?
Das ist die gute Frage. Also ich bin gerade dabei, meine Fühler wieder Richtung Kamera auszustrecken, also wieder TV und Film zu machen, weil das für mich auch weitgehend immer noch unbeackertes Gelände ist. Natürlich habe ich früher so ein paar Sachen gedreht, auch im fiktionalen Bereich, aber ich versuche mich da jetzt als Schauspieler zu reetablieren. Bin gerade dabei. Und folge da jetzt einem Marketingplan. Ich habe einen wunderbaren Coach, der mich da unterstützt, ein Jahr lang das Ganze auf die Beine zu stellen.
Super.
Und ich bin jetzt im ersten Monat, also habe da einiges an Arbeit noch vor mir natürlich, aber bin da guter Dinge. Dass da vielleicht noch so eine gewisse, ich nenne es jetzt mal Restprominenz ist, dass die Leute denken so, Moment, diese Fresse kenne ich.
Mein Promi-Freund, ich sag's ja.
Genau, dann sag ich, der Freund von Sonja Zander.
So weit erstmal ist.
Ja, und da hoffe ich, dass ich Fuß fassen kann. Ich habe immer versucht, mich breit aufzustellen in sämtlichen Bereichen, bin immer weiter auf die Bühne gegangen, habe Musical gemacht.
Spielst jetzt wieder Theater,
aufzunehmen? Im Sommer in der Komödie wieder, da werde ich ein Abendstück machen, Kalter weißer Mann.
Komödie Winterhuder Fährhaus?
Richtig.
Kalter weißer Mann,
genau.
Das wusste ich auch noch nicht, dass das so heißt, das ist ja lustig.
Ja, ist ein ganz, ganz schönes Stück, was wunderbar in die Zeit passt. Also ein Firmenchef stirbt und bei seiner Beerdigung bin ich dann, oder bei der Trauerfeier bin ich der Pfarrer und ich versuche halt die ganze Zeit diese Trauerfeier in Gang zu bringen. Aber innerhalb der Firma, von den Mitarbeitern, wird sich darüber gestritten, was man jetzt Positives über ihn sagt. Also es geht viel um Gendern, um Political Correctness und so weiter und so fort.
Das
passt ideal in diese Zeit. Und da freue ich mich sehr drauf. Aber um zur Frage zurückzukommen, ich habe immer versucht, mich breit aufzustellen und das ist jetzt ein weiterer Baustein, um einfach weiterhin von dem Beruf leben zu können. Denn das darf man auch nicht vergessen. Ich zähle zu den Schauspielern, und das sind wirklich Leute im einstelligen Prozentbereich, die überhaupt von ihrem Beruf leben können.
Ja, absolut.
Und selbst die Leute, die irgendwie, das ist ja auch dieses weit verbreitete Klischee, dass Leute irgendwie denken so, oh, der war jetzt irgendwie ein paar Jahre im Fernsehen, jetzt bin ich Multimillionär. Mhm. Ich wünschte, ich hätte wenigstens eine oder so. Das wäre auch, natürlich, wenn du Geld verdienst, verdienst du auch gut Geld, darf man nicht vergessen. Aber es gibt eben auch lange, lange, lange Durststrecken, wo du eben überhaupt nichts verdienst. Oder du musst dir, wenn du drehst, lange Zeiträume frei halten. Es kommt dann eine Anfrage, ja, wir drehen, halt dir bitte die 6 Wochen frei. Und da darf auch nichts anderes angenommen werden. Dann hast du vielleicht 1 oder 2 Drehtage, die du dann aber auch noch komplett versteuern musst.
Absolut.
Und weil das ja alles auf einen Tag fällt oder auf 2, werden dann auch nur diese 1 oder 2 Tage versteuert. Entsprechend hoch sind die Abgaben. Und die restliche Zeit kannst du so eigentlich nichts anderes an Drehs annehmen. Und entsprechend, wenn du nicht gerade Heiner Lauterbach, Mario Adorf oder sonst wer bist, kannst du einfach von dem Beruf als Film-Fernsehschauspieler allein nicht leben.
Und das vergessen ganz viele. Ne? Dass, vor vielen Jahren, weil du auch eben einstelliger Bereich gesagt hast, 5% war, glaube ich, mal die Zahl, die im Orbit war. 5% der deutschen Schauspielerinnen und Schauspieler können überhaupt von dem Job leben. Bevor wir jetzt gleich zum Schluss kommen, weil unsere Zeit, ich habe eben mal geguckt, die verfliegt hier.
Hast du keinen Speicher mehr?
Darum geht's nicht. Du hast jetzt gerade zum Beispiel Mario Adorf, Heiner Lauterbach und so gesagt. Und du hast ja vorhin auch schon dein Alter verraten. Du wirst jetzt 53. Du hast ja noch einen Weg zurück in die Möglichkeit. Ich habe gerade einen Podcast gehört mit Bettina Zimmermann. Mhm. Eine sehr attraktive Frau, wie ich finde. Mhm. Auch gerade 50 geworden. Wahnsinnig tolle deutsche Schauspielerin, die wieder darüber gesprochen hat. Ja, ich bin jetzt über 50. Ja. Wir sind eher am Rande der Gesellschaft gelandet, der schauspielerischen Gesellschaft sozusagen. Als Mann ist das vermeintlich einfacher, oder?
Ja, definitiv, auf jeden Fall. Also bei Frauen ist ja schon fast irgendwie mit 30, 35 Schluss, am Theater sowieso. Und dann gibt ja leider die Literatur auch so wenig her. Mhm. Es sind immer nur Männer. Und es gibt ja diesen Test, glaube ich, auch im Filmbereich für Frauen.
Weiß ich gar nicht.
Ich kann da jetzt nur wild mit Zahlen um mich werfen irgendwie, aber nicht mal 1/3 der Filme. Oh Gott, nee, ich weiß nicht, wie war dieser, oder noch weniger.
Ja, wie wenig die Frauen sprechen.
Auch und da wenn sie sprechen, dann nur über Männer.
Ja, oder fragen, was, da gab es neulich auch so einen Film. Was sollen wir jetzt tun? Ja, genau, da gab es neulich auch diesen Film. Als ob die Frauen es selber nicht raus hätten. Dabei sind wir doch oft die Lösungsorientierten, die auch im Familienkonstrukt dann sagen, das machen wir jetzt, ganz klar.
Mhm. Und da sind wir auch schon wieder ganz schnell bei der Politik.
Ja, ja.
Und da geht es so, und es gibt ja nichts zwischen der jungen Liebhaberin und der Oma.
Ja.
Da ist ja nichts dazwischen. Ja. Vielleicht noch irgendwie die Mami, die aber auch immer noch attraktiv sein muss. Bitte. Irgendwie. Und es ist ganz, ganz gruselig. Oder du bist halt die strenge Unternehmerin, die über Leichen geht.
Ja, ich bin jetzt, ich drehe tatsächlich eine Firmengeschichte und ich bin das erste Mal älter besetzt, als ich bin. Das fand ich ein bisschen gruselig, aber es ist ja nur eine Zahl, die da auf dem Papier steht. Aber was spiele ich? Ich spiele die Führungskraft, die keine Fehler zulässt.
Ja.
So, das ist total okay, weil diesen Kontext gibt es und ich bin ja schon froh, dass ich als Frau als Führungskraft besetzt wurde. Aber in dem Fall bin ich halt die Bitch, sage ich jetzt mal, die jüngere Mitarbeiterin zugrunde richtet, sozusagen. Ja, ja. Ne? Also es ist eine Art Schulungsfilm und so, das ist total in Ordnung. Aber da habe ich auch gedacht, spannend, A, bin ich älter besetzt, B, bin ich die Bitch. Ich freue mich total auf den Dreh, das wird witzig. Und es sind auch die Message ist gut, die dahinter steckt. Aber es ist total spannend, das zu beobachten. Von daher finde ich es cool, weil du hast die Chancen, da noch wieder zurückzugehen.
Ja, und natürlich ist die Literatur jetzt, was männliche Rollen angeht, deutlich breiter aufgestellt. Mhm. Also das ist
immer noch
erstaunlich.
Und wie ich schon in Tacheles singe, als Mann da wirst du reif und schön, als Frau nicht in den Spiegel sehen. Ne? Ja, so ist es ja leider. Ach Tietje, ich könnte mit dir noch Stunden reden, das tun wir auch. Aber dann ist das Mikrofon aus, würde ich sagen. Denn wir werden weiterhin uns austauschen. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst, dass du Tacheles gesprochen hast. Gibt es noch irgendwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern am Ende mit auf den Weg geben möchtest?
Bleibt friedlich, hört den anderen zu. Und vielleicht sollten wir alle auch sehen, dass wir unsere Aufmerksamkeitsspanne über die 8 oder 10 Sekunden, die wir aus Social Media jetzt mittlerweile antrainiert haben, deutlich erweitern, um komplexere Zusammenhänge zu verstehen, einander in Gesprächen zuzuhören, den anderen nicht niederzubrüllen und als Gesellschaft wieder zusammenfinden und gemeinsam nach besten Lösungen suchen und nicht versuchen, die eigene Meinung komplett durchzusetzen. Und dass wir auf Minderheiten achten, ja, und aufeinander aufpassen.
Sehr schöne letzte Worte von dir. Also natürlich darfst du gleich noch Tschüss sagen, das hört sich ja sehr pathetisch an. Aber was ich natürlich noch sagen möchte, geht bitte ins Theater, in die Komödie Winterhuder Fairhaus in Hamburg im Sommer. Kalter weißer Mann, guckt euch Tietje an. Nicht nur da, folgt ihm einfach weiter auf allen Kanälen, denn ich bin mir sicher, es war nicht die letzte Produktion, in der du zu sehen sein wirst auf den Bühnen. Nein, auch nicht dort auf den Bühnen. Und natürlich, wir verfolgen deinen Weg weiter, was den Fernsehweg angeht. Und danke, dass du hier warst. Euch jetzt, denkt dran bei allem, was ihr tut. Perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt, Tacheles meets Rampenlicht. Von und mit mir, Sonja Gründemann. Tschüss.
Tschüss.
Ich hoffe, die heutige Folge von Tacheles meets Rampenlicht hat dir gefallen. Dann hinterlass mir gerne eine Bewertung oder schreib mir auch einfach eine kurze Mail. Schalt wieder ein, wenn es wieder heißt Tacheles meets Rampenlicht, und denk bei allem, was du tust, immer daran, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Emily Bloom lives in this house. Doesn't look back, not to the future days. She's got red.